Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kajaspers Klinik vor den Toren Oldenburgs. Die Wahrheit irgendwo hier drin. Mein Name ist Deborah und ich spreche heute mit den beiden Demenzbeauftragten der Kajaspers Klinik, Manuela Osewold und Angela Hinzert, über ihre Aufgaben und vor allem über die Besonderheiten im Umgang und in der Begegnung mit demenzerkrankten Menschen in unserer Klinik. Schön, dass ihr zwei heute da seid.
Ja, hallo.
Hallo. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und ich würde mal sagen, ich schmeiß euch beide mal direkt ins kalte Wasser und wir starten wie immer mit den drei Geschichten, die ihr mitgebracht habt, von denen zwei wahr sind und eine davon etwas geflunkert ist. Und ich versuche zu erraten, welche von den drei Geschichten das denn tatsächlich ist. Manuela, möchtest du einmal anfangen?
Ich baue mein eigenes Gemüse an über den Sommer, welches ich dann einkoche und einlege und fermentiere und über den Winter dann auch zu mir nehme, natürlich auch über den Sommer, aber dann auch über den Winter. Das wäre Geschichte Nummer eins. Geschichte Nummer zwei ist, ich habe zwei kleine Hunde zu Hause und einer davon ist erst 6 Monate alt. So.
Wie niedlich.
Genau. Und die dritte Geschichte ist, ich habe mich diesen Winter einer Gruppe bei uns im Dorf angeschlossen, die jedes Wochenende Eisbaden geht. Und wir gehen sonntags zusammen Eisbaden.
Vielen Dank erstmal, Manuela, für die drei Geschichten, die meiner, also aus meiner Perspektive erstmal alle super zu dir passen würden. Also Gemüse
Danke.
Einlegen, zwei kleine süße Hunde. Eisbaden, das fällt mir wirklich schwer. Ich glaube, es wird eher immer schwerer als leichter mit der Zeit hier. Wenn ich mich entscheiden müsste, irgendwie tendiere ich zu den beiden Hunden. Ich weiß gar nicht warum, aber vielleicht, weil ich da so ein bisschen neidisch bin, weil ich auch gerne so einen kleinen Hund hätte. Und vielleicht, ich hoffe natürlich nicht, dass du keinen hast, aber ich lock das mal ein. Also ich glaube, du hast vielleicht keine zwei Hunde zu Hause oder vielleicht so einen ganz alten oder so.
Okay, gut. Also die Hundegeschichte ist tatsächlich wahr. Aber zum Teil hast du recht, weil der eine, der Oscar, der ist nämlich schon 15 Jahre alt.
Oh, ein stolzes Alter für
genau,
einen Hund.
Genau, das ist mein Seniorhund zu Hause. Und und jetzt haben wir seit ein paar Monaten die kleine Ellie mit dabei. Und die mischt zu Hause alles nochmal wirklich ordentlich auf. Wie das so kleine Kinder machen, kleine Hundekinder.
Ja, das kann ich mir, glaube ich, ganz gut vorstellen. Welche der Geschichten ist denn etwas geflunkert?
Ich gehe nicht Eisbaden.
Guck mal, ich hätte es aber total zugetraut. Ne? Soll ja total gesund sein auch.
Ja,
ne?
Genau. Und diese Gruppe gibt es auch wirklich bei uns. Und ich bin schon mehrfach angesprochen worden, ob ich denn nicht Lust hätte mitzugehen. Aber der innere Schweinehund, der sagt noch, nö.
Na, dann hoffe ich mal nicht, dass die im Dorf alle den Podcast hören, weil dann wirst du wahrscheinlich noch mehr angesprochen. Aber gut, vielleicht jetzt auch ein Grund, den Podcast mal zu hören. Ne? Kannst du ja nicht
aber
noch
sowas
mal gut,
von.
Empfehlen. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir das auch bei dir im Dorf verbreiten.
Genau.
Angela, du hast gerade schon die ganze Zeit genickt, vor allen Dingen beim Eisbaden. Machst du auch Eisbaden?
Nee, aber ich habe tatsächlich in einer Gruppe, wo ich Sazen mache, da sitzen ein paar Eisbader drin. Und die erzählen dann immer, dass es in Nähten jetzt so ein Setting gibt, wo man Eisbaden kann, was betreut wird in Gänsefüßchen. Und da gibt es dann ein Aufwärmbecken und warmen Tee und so. Und ich denke immer, oh toll, aber mir ist es so kalt.
Betreutes Eisbaden.
Weil das geht ja auch auf den Kreislauf und man muss aufpassen, dass man die Extremitäten wieder anwärmt und so weiter und so weiter. Mhm. Aber für mich ist das nix.
Bei uns macht das übrigens auch eine Physiotherapeutin.
Ja, siehst du, das ist auch vernünftig.
Auch betreut.
Vernünftig.
Hochprofessionell. Ja gut, vielleicht, wenn wir irgendwann mal wieder einen gemeinsamen Podcast aufnehmen, vielleicht ist eine von uns dreien dann doch passionierte Eisbaderin geworden. Man weiß es ja nie.
Ich glaube an dich, Deborah.
Ja, ich hoffe, dass ich nicht die eine von uns sein wird, die das dann macht. Aber gut, gesund soll es ja sein. Apropos gesund. Angela, deine drei Geschichten. Ich bin gespannt.
Also ob die mit gesund was zu tun haben, weiß ich nicht, aber... ich habe mal eine Afrika-Reise gemacht, wo ich mich unsterblich in dieses Land verliebt habe. Das gilt auch für Australien.
Mhm.
Dann sammle ich Socken. Ich habe also 150 Paar Socken in meinem Schrank, unterschiedlicher Couleur, auch mit Katzen, da wir gerade bei Thema Tieren waren.
Und auch ein paar Löcher in den Socken?
Nee, die haben keine Löcher. Die sind alle fein aufgereiht. Mhm. Und mein Berufswunsch war es eigentlich immer, Katzen zu betreuen, also eine Katzensitterin zu werden. Aber den habe ich bis jetzt nicht umgesetzt, weil man verdient nichts und es ist
nicht so lukrativ.
Mega mühsam.
Mega mühsam, ja.
Aber wer weiß, Rente gehe, wer weiß.
Das könnte noch ein zweites Standbein sein. Sicherlich auch ein spannender Bereich im vor allen Dingen jetzt nochmal in der Kombination mit der Sozialarbeit. Naja, vielleicht kann man das ja noch ein bisschen
ja, man betreut ja überwiegend die Halter, ne?
So, das ist es nämlich.
Genau.
Angela, ich war ja, hab ja am Anfang, als du losgelegt hast, tatsächlich zu den Socken tendiert. Ich persönlich kann mir das nämlich für mich nicht vorstellen, 150 Socken zu haben, weil bei mir kommen immer so viele Löcher in die Socken und dann muss ich die wegschmeißen und dann komme ich immer gar nicht auf, würde ich gar nicht auf 150 kommen und das ist ganz schön viel. Aber als du dann die Geschichte mit den Katzen erzählt hast, habe ich gedacht, nee, also das kann ich dir nicht abnehmen. Also ich würde sagen, dass du kein Katzenhotel aufbauen möchtest.
Doch, die Katzengeschichte stimmt. Hm. Für die Rente wohl, die Sockengeschichte stimmt natürlich nicht.
Naja, gut. Manuela ist schon hier ein bisschen schadenfroh am Lachen, aber ich werde meine Kontenance halten und auch diese Niederlage mit Würde annehmen. Aber erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt und diese Geschichten jeweils mitgebracht habt. Jetzt kommen wir zu dem Thema, weshalb ich euch beide eingeladen habe und was mich auch brennend interessiert, nämlich, und jetzt stelle ich euch beide nochmal so ein bisschen offiziell vor, ich habe das ja so ein bisschen vorweggegriffen, seid ihr ja beide die Demenzbeauftragten der Kajaspers-Klinik. Manuela, du bist Gesundheits- und Krankenpflegerin.
Ja.
Und Angela, du bist Sozialarbeiterin. Und ja, mögt ihr euch vielleicht beide noch mal so ein bisschen selber vorstellen, vor allen Dingen, wie seid ihr überhaupt an euren Beruf gekommen und seit wann arbeitet ihr überhaupt in der Kajaspers-Klinik?
Ja, gut, dann fange ich einfach wieder an, ja?
Ja, okay, wie immer, gut. Genau.
Gerne.
Also, ich heiße Manuela und bin 46 Jahre alt und habe Familie. Habe mich lange um meine Kinder auch gekümmert zu Hause, bin tatsächlich sehr froh drüber, dass ich das machen durfte und habe dann eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht, mich sehr für dieses Thema interessiert, hatte zeitweilig eine Praxis und habe dann überlegt, mich noch weiter bilden zu wollen und mit 40 dazu entschlossen, in die Ausbildung zu gehen und nochmal Gesundheits- und Krankenpflege zu lernen, gerade weil die Kajaspers-Klinik das so anbietet, dass die Ausbildung also in der Psychiatrie, aber auch in der Somatik stattfindet. Und ich finde, das ist eine ganz besondere Ausbildungsform, die wir hier im Ammerland haben. Ist vielleicht auch nochmal hervorzuheben, wirklich sehr gut. Und genau, und so bin ich dann im Endeffekt im Jahr 2022 examiniert worden und bin dann auch direkt hier angefangen zu arbeiten. Also ich bin seit 22 hier in der KJK.
Und auf welcher Station arbeitest du oder bist du nur als, also nur in Anführungszeichen, als Demenzbeauftragte hier in der Klinik?
Nein, also ich arbeite auf der Station 75. Das ist eine geschützgeschlossene Gerontostation. Unsere Patienten sind Ü68, also es kann auch mal jünger sein, definitiv, aber in der Regel älter als 68 Jahre alt. Und genau, da arbeite ich als Gesundheits- und Krankenpflegerin und als Demenzbeauftragte auch auf der Station und überall sonst in der Klinik auch.
Na, da kommen wir ja gleich noch zu.
Genau.
Da bin ich schon ganz gespannt. Und Angela, wie ist es denn bei dir? Wie bist du an deinen Beruf eigentlich gekommen als Sozialarbeiterin und seit wann arbeitest du denn in der Kajaspers-Klinik?
Also ich bin seit 22 in der Klinik, auf der gerontopsychiatrischen oder in der gerontopsychiatrischen Institutsambulanz. Die Patienten sind so alt wie bei meiner Kollegin auch, ab 68 oder 67 aufwärts, mit entsprechend psychiatrischen Erkrankungen, die ambulant behandelt und begleitet werden. Und wie bin ich hierher gekommen? Eigentlich durch einen Zufall, sage ich mal so, weil ich ja Sozialarbeiterin von Haus aus bin und ich habe 15 Jahre ambulante Familienhilfe gemacht. Davor war ich auch mal Masseurin und medizinische Bademeisterin im Erstberuf. Und es hat sich irgendwie so gefügt. Ich kann nicht sagen, ich wollte immer unbedingt gerontopsychiatrisch arbeiten, sondern ich wollte hier in die Klinik gerne, in der Ambulanz schon. Aber dass das eine gerontopsychiatrische geworden ist, war dann eher ein Zufall.
Interessant, wo so die Wege manchmal hinführen. Und jetzt sitzt ihr beide hier bei mir im Podcast, die Wahrheit irgendwo hier drin. Und ich glaube, das sollte vielleicht so sein.
Bestimmt.
Bestimmt. Ihr nickt beide. Ja, okay, da ein bisschen Zweifel ist da. Mich würde interessieren, warum gibt es denn eigentlich diese, ja, für mich doch eher besondere Stellenbeschreibung einer Demenzbeauftragten. Warum ist das wichtig, dass wir das hier in der Kajaspas-Klinik haben? Und ich glaube, gibt es das auch in anderen Kliniken?
Ja, durchaus. Also es ist ja vorletztem Jahr schon, oder? Seit vorletztem Jahr ist es tatsächlich Pflicht, dass die Kliniken eine Demenzbeauftragte haben müssen.
Jahr. Also seit 2023?
Ja, genau, seit 2023 ist es Pflicht, dass die Kliniken eine Demenzbeauftragte haben müssen. Genau, und im Rahmen dessen ist das halt eben auch hier in der KJK ausgeschrieben gewesen. Und die Ausschreibung hörte sich einfach gut an. Und dann habe ich mich darauf beworben, weil das halt eben auch zu meinem Arbeitsumfeld passt. Und ich das auch schon so sehe, dass gerade demenziell erkrankte Menschen ja wenig Lobby haben und dass die Erkrankung immer noch stark stigmatisiert ist und tatsächlich ja für viele auch immer noch ein Tabu, darüber zu sprechen, dass der Angehörige das hat oder selber zu sagen, ich habe die Diagnose gekriegt. Und gerade um da halt eben ja Hilfe, Abhilfe zu verschaffen, ein Verständnis in der Gesellschaft zu kreieren, ist, denke ich, die Aufgabe einer Demenzbeauftragten total wichtig. Möchtest du noch was zu den Somatiken sagen?
Ich hätte noch gerne einen Schritt zurück gemacht. Und zwar, glaube ich, war die Motivation, das wird so offiziell nicht gesagt, aber lässt sich irgendwie auch herleiten von der Entwicklung der Alterspyramide. Wir haben immer mehr alte Menschen in Krankenhäusern, Akutkrankenhäusern, Notaufnahmen, wo auch immer, die mit demenziellen Syndromen oder was auch immer, wie auch immer sie diagnostiziert werden, in die Krankenhäuser kommen und das Personal oft sehr überfordert ist mit dem Verhalten, welches diese Personen oft auch an den Tag legen, weil es ihre Erkrankung so mit sich bringt. Und ich glaube, aufgrund dieser zunehmenden Zahl, die Personalmangel kommt natürlich noch dazu. Also das ist ja ein offenes Geheimnis. Es gibt es ja schon ein bisschen länger. Und aufgrund dieser Tatsache, dass es eigentlich immer weniger zu bewältigen ist, auch Patientinnen zu versorgen, die mehr Fürsorge, mehr Führung, mehr ja auch teilnehmende Kommunikation benötigen, ist diese Demenzstrategie oder ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, glaube ich, mal kreiert worden, wie meine Kollegin auch schon so sagte, und dann zu überlegen, was kann man in Akutkrankenhäusern installieren.
Jetzt fährt hier gerade bei uns vor unserem Fenster
installieren, was brauchen wir, um auch diese Patientinnen und Patienten besser lenken zu können und wie können wir dem da eigentlich auch eine gewisse Art von Abhilfe schaffen, auch wenn es vielleicht nur kleine Unterstützung sind, aber immerhin.
Also wenn ich es richtig verstehe, gibt es also verschiedene Faktoren, warum es notwendig ist und alle zusammen erzeugen ja eigentlich ein Bild, es ist dringend notwendig. Einmal, es gibt immer mehr ältere Patienten, die eine besondere Unterstützung nochmal benötigen. Und es gibt viele Vorurteile, es gibt viele Unsicherheiten, vor allen Dingen in der Begegnung mit Menschen, die an einer Demenz oder an einem Demenzsyndrom erkrankt sind. Vielleicht hier nochmal ein kleiner Shoutout an unsere Folge Psychiatrie im Alter, wo wir ja nochmal ganz spezifisch auf diese Erkrankung nochmal eingehen, auf dieses sehr komplexe Erkrankungsbild. Und was ich jetzt nochmal spannend finde, ist, dass ihr ja nochmal auch so ein bisschen betont, dass nicht nur die Herausforderungen zum Beispiel in den Familien oder bei dem sozialen, privaten Umfeld der Betroffenen eine Rolle spielt, sondern auch, dass wir als Behandlungskomplex in einer psychiatrischen oder auch in einer somatischen Klinik, ist jetzt also überall jetzt erstmal Vorschrift, dass auch da eine besondere Aufklärung notwendig ist und dass es da auch nochmal wichtig ist zu sagen, okay, das ist nochmal ein anderes Feld, da müssen wir nochmal besonders schulen, nochmal anders hingucken, nochmal den Menschen anders begegnen. Und da kommt ihr also ins Spiel und sagt, okay, wir geben da Hilfestellung, wir leiten an, wir sind offen für Fragen und geben sozusagen das Wissen weiter. Habe ich das so, so zusammengefasst? Passt das?
Ja, so ziemlich. Es ist ja aber auch so, dass sich das Krankensystem an sich nochmal auch mehr spezialisieren muss. Wir haben da gerade eben ja auch drüber gesprochen, dass es immer mehr ältere Menschen gibt und dass die zum Beispiel die Babyboomer-Generation, die kommt jetzt erst gerade eben. Also das heißt, wir werden durchaus nochmal einen starken Anstieg von demenziell erkrankten Menschen erleben. Und in den Krankenhäusern, das System an sich ist tatsächlich nicht auf eine demenzielle Erkrankung ausgelegt. Also da kommen die Patienten mit der Nebendiagnose Demenz an. Und das ganze System kommt durcheinander, wenn da jemand mit einer Demenz, mit einer etwas fortgeschritteneren Demenz ankommt. Und alle kommen im Endeffekt in Spitzen. Nicht jeder ist so ausgestattet wie wir hier in der KJK, um halt eben wirklich dem Patienten gut begegnen zu können. Und darauf muss aufmerksam gemacht werden, auch durch die Demenzbeauftragten.
Für unsere ZuhörerInnen, die möglicherweise noch nicht so konkret vor Augen haben, da gehöre ich auch vielleicht dazu, wie kann man sich denn so die Herausforderung im Stationsalltag jetzt beispielsweise mal so konkret vorstellen? Also wenn wir jetzt uns mal einen Menschen mit einer, vielleicht auch einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung mal so vor Augen führen, was sind denn so typische Herausforderungen, die dieser Mensch mitbringt, die auch vor allen Dingen auch das Stationsteam auch beeinflussen und vielleicht auch vor einer Herausforderung stellen. Könnt ihr das nochmal so ein bisschen schildern, was ihr da so beobachtet?
Also ich habe jetzt ja ambulante Patienten, meine Kollegin kann vielleicht noch was dazu sagen gleich. Also Hin- und Weglauftendenzen, ne? Dass man, wenn man eine Patientin oder so vor Ort hat, dass sie dauernd weglaufen, dauernd zur Toilette müssen, man aber gar nicht sehen kann, was sie eigentlich gerne möchten, weil sie vielleicht sich nicht entsprechend artikulieren können. Sowas zum Beispiel würde mir einfallen. Manuela fällt bestimmt noch was anderes ein, weil die ist auf Station.
Ja, genau. Also das demenzielle Syndrom umfasst ja im Endeffekt den kompletten Menschen. Also das heißt, die Patienten sind verlangsamt. Sie haben eingeschränktes Gesichtsfeld. Also nehmen nur noch in einem bestimmten, Korridor, nenne ich es jetzt mal.
So ein Radius.
Ja, so ein Radius, Sachen wahr. Man braucht eine besondere Ansprache. Man darf tatsächlich auch nicht kontaktscheu sein. Also man muss demenziell erkrankten Menschen im Kontakt auch sehr nahe kommen. Und die Art und Weise, wie ich jemanden anspreche, ist total wichtig. Oder eben auch, dass zum Beispiel die Fähigkeit, Kompromisse zu schließen, so die geht mit der Zeit verloren. Ne? Und ich denke mal, mit einer der wichtigsten Punkte hat Angela gerade eben schon angesprochen, das ist halt eben aber auch diese Hinlauftendenz. Also viele demenziell erkrankte Menschen haben einen Plan, und wollen den jetzt auch durchziehen, weil der wichtig ist in deren Lebensrealität und und verlassen eventuell die Station und finden den Weg nicht wieder zurück. Und
Oder die sind auf Station und wissen nicht, was sie da sollen. Das ist ganz mit großen Ängsten behaftet.
Genau.
Ja, wo man es einfach auch nicht mit Logik oder irgendwas erklären kann, was ich jetzt der eine oder dem anderen hier erklären könnte. Das kann ich mit einer demenziell oder einem demenziellen Erkrankten nicht machen.
Genau, richtig. Bedürfnisse mitteilen. Das funktioniert tatsächlich oftmals auch nicht mehr so gut. Dieses, ich habe Durst, ich habe Hunger, ich muss auf Toilette. Ja, genau. Und das macht tatsächlich den Alltag wirklich sehr schwierig, teilweise.
Und oft ist es, Entschuldigung, weil dir nochmal ins Wort, ganz schwierig, eine Patientin, einen Patienten alleine in ein Krankenhaus zu schicken, was auch immer noch ganz oft passiert. Stattdessen wäre es natürlich sinnig, immer eine Begleitperson dabei zu haben. Das wäre schon mal Punkt A, um dem Ganzen Abhilfe zu schaffen und dem oder der Erkrankten also eine vertrauensvolle Person zur Seite zu stellen, ob es ein Angehörige ist oder eine Nachbarin oder was, egal, um da auch diesen Stationsalltag strukturiert zu führen zu können.
Das ist schon ein ganz konkreter Lösungsvorschlag, ne, von dir.
Mhm.
Ja. Ja, genau. Also oftmals funktioniert es in der gewohnten, also heimischen Umgebung, funktioniert vieles noch sehr gut. Und der Ortswechsel, der kann tatsächlich manchmal Symptome beziehungsweise Verhaltensweisen hervorrufen, die zum Beispiel zu Hause noch überhaupt gar nicht so bekannt waren, weil dieser Ortswechsel für die Patienten mit sehr viel Stress verbunden ist.
Also wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe und das vielleicht nochmal so versuche mit meinen Worten zusammenzufassen, beinhaltet also der Aufenthalt in einer Klinik so ja eine besondere Form von eigentlich Flexibilität von, ich glaube, allen unseren Patienten, die gerade bei Menschen, die an einer Demenzerkrankung leiden, gar nicht mehr so in diesem Sinne möglich ist. Und es entsteht dann auch bei den Betroffenen eine emotional höchst schwierige Situation. Das gewohnte Umfeld ist nicht mehr da und eine extreme Verunsicherung entsteht dann bei den Betroffenen, wo die Herausforderung dann also besteht, auch als Behandlungsteam auf diese Verunsicherung und diese emotionale Belastung und den ganzen Stress auch angemessen einzugehen und auch, sag ich mal, eine Begegnung zu finden, wo vielleicht wir als Behandlungsteam etwas mehr Flexibilität entgegenbringen, wo wir ja auch wissen, dass zum Beispiel bei anderen psychischen Erkrankungsbildern wir das Behandlungskonzept eher ist, ne, wir sind ganz klar, zum Beispiel bei der Borderline-Erkrankung, wo man ja wirklich manualisiert vorgeht, möglichst klar und strukturiert. Und da vielleicht nochmal auch flexibel sagt, naja, bei einem anderen Erkrankungsbild, wie bei dem Demenzsyndrom, müssen wir uns schon zurücknehmen und hinterfragen. Und auch wir müssen uns anpassen und flexibler auf den Menschen eingehen.
Definitiv. Also das fängt bei, in Anführungsstrichelchen, so Kleinigkeiten an, wie in einer, ich sag mal, normalen Behandler-Patienten-Beziehung wird gesiezt, um eine gewisse Distanz ja auch zu halten. Ne? Nähe, Distanz, und da ist ja meistens das Sie angebracht. Oder sehe ich das falsch?
Ja, ich glaube, es gibt da verschiedene Komponenten, warum das wichtig ist. Ich glaube, es gibt ja verschiedene Settings, wo es halt auch anders gesehen wird. Aber generell ist das, was wir ja hier in der Klinik so leben, also generell gesprochen. Ne?
Genau, richtig. Und bei uns ist es zum Beispiel ganz oft so, dass die Patienten auf ihren Nachnamen gar nicht mehr reagieren. Ne? Dass die dann im Endeffekt wir ganz oft die Patienten duzen, um einfach auch eine bessere Erreichbarkeit zu haben.
Also eine Therapiebeziehung überhaupt herzustellen.
Genau, richtig. Ne? Das muss dann halt eben auch dementsprechend dokumentiert werden, ne, dass das therapeutisch notwendig ist. Aber ganz oft findet bei uns auf der Station das Du statt, um eine Beziehung zu der Person aufbauen zu können. Genau.
Und die Reaktion ist ja auch immer, oder die Kommunikation ist ja total emotional mit jemandem, der eine demenzielle Erkrankung hat. Und darauf sollte man sich im günstigsten Falle, wenn einem das zeitlich und auch sonst möglich ist, einlassen. Das ist bei anderen Krankheitsbildern ja auch ganz anders.
Was meinst du denn damit? Warum ist das besonders emotional?
Das ist deswegen besonders emotional, weil andere kognitive Fähigkeiten ja unter Umständen nicht mehr abrufbar sind. Und aber die Emotionalität eines Menschen davon nicht berührt wird. Die ist authentisch und die bleibt. Und deswegen ist es gut, wenn ich bestimmte Dinge spiegeln kann und eine große Einfühlsamkeit oder eine große Empathie habe oder und Teile da zumindest anwenden kann.
Also so kann ich mir das so richtig vorstellen, dass dann also die Betroffenen zum Beispiel dann sehr, also auch im Kontakt mit euch dann auch Emotionen kommunizieren, wie ich habe Angst, ich bin traurig, ich bin wütend oder?
Nicht unbedingt. Also nicht, die werden nicht unbedingt kommuniziert, okay, aber man sieht es am Blick, an der Körperhaltung, an bestimmten anderen, also ganz viel über Körpersprache. Manuela, korrigier mich.
Nee, das ist absolut richtig. Also bei uns sind auch Patienten, die sind teilweise sehr, sehr sauer, reagieren teilweise auch aggressiv. Und eine Form, wie man das beispielsweise, also dem begegnen kann, ist das dann zu verbalisieren im Endeffekt. Ne? Also das Sprachrohr für die Patienten zu werden. Also das, was sie selber nicht mehr kommunizieren können, sagen, sprechen wir dann aus. Und dann fühlen sie sich verstanden, dann fühlen sie sich gesehen und gehört. Und dann kann zum Beispiel eine Wut auch wieder gehen.
Also sie sind jetzt richtig wütend.
Genau, richtig. Und dann darf man das.
Du bist jetzt richtig.
Ja, genau. Du bist jetzt richtig sauer. Du bist richtig sauer auf diese Situation. Und dann kann man auch die dementsprechenden Gesten machen, das dementsprechende Gesicht dann halt eben auch ziehen, sage ich jetzt mal. Und dann fühlen die Patienten sich gesehen in diesem Moment.
Hm. Ja? Wobei das nicht immer funktioniert. Wir hatten gerade gestern ein sehr deutliches Beispiel bei uns in der GIA, wo das null funktioniert hat. Null.
Eine hundertprozentige Garantie hat man nicht, aber es ist ein Beispiel von vielen.
Ja, wir arbeiten hier in der Klinik mit Menschen zusammen.
Genau.
Und ich glaube, es gibt da ja auch eine so Grundhaltung, dass halt gerade Menschen ja keine Maschinen sind, die deren Verhaltensweisen vorhersehbar sind. Also wenn ich das mache, dann reagiert der Mensch so, sondern dass wir nun mal nicht wissen, wie jemand reagiert und das Verhalten ja fußt und geprägt wird durch unsere äußeren Einflüsse, unsere Prägungen, unsere Erfahrungen im gesamten Leben und dass es deswegen ja auch immer wieder so spannend macht und wenn dann noch psychische Erkrankungen nochmal dazukommen, macht es das sehr komplex, meiner Meinung nach immer total spannend, weil man versucht ja trotzdem irgendwie zu gucken, na, wie kann ich vielleicht doch so eine Vorhersehbarkeit schaffen, aber die Realität, ne, wie ihr beide ja sagt, zeigt uns einfach, naja, so einfach ist es nicht und bestätigt ja nochmal die Flexibilität, also das hohe Maß an Flexibilität bei euch zum Beispiel, ne, wie ihr jedes Mal aufs Neue, jeden Menschen in jeder Situation eigentlich nochmal aufs Neue begegnen müsst. Und offen sein, okay, wie für verschiedene Verhaltensweisen.
Und ich finde, unsere Aufgabe ist es dann auch gerade in so einem Setting, in dem wir uns hier bewegen, genau das auch aushalten zu können. Ne? Dass es eben nicht kalkulierbar ist, dass es manchmal funktioniert oder
eben
manchmal, eben auch nicht. Und dann zu sagen, okay, es ist nicht in unserer Macht, der Mensch ist so, wie er ist und wir müssen das oder wir haben das so zu nehmen und wie es eben gerade läuft.
Und das A und O ist halt eben Zeit mitzubringen. Ne? Mhm. Also Zeit ist das, was man in der Pflege richtig, richtig braucht. Und was, glaube ich, ganz oft auch in den somatischen Kliniken auch nicht so sehr vorhanden ist. Ne? Zeit, um Getränke anzureichen. Zeit, um Essen anzureichen. Ne? Zeit für die Körperpflege. Ist natürlich so, dass wenn ich ressourcenerhaltend arbeiten möchte, also das, was der Patient selber noch machen kann, ihn selber machen lasse, dann braucht es wesentlich mehr Zeit, eine Anleitung zu geben, als wenn ich als Pflegepersonal diese Pflege übernehme und sie quasi für den Patienten mache, was aber nicht im Sinne, im Endeffekt, ja, der ressourcenerhaltenden Maßnahme ist. Ne? Also dementsprechend, egal, was man macht, man muss Zeit mitbringen.
Das ist mal ein ganz klares Statement und bei dem Erkrankungsbild auch sehr nachvollziehbar. Ihr habt jetzt ja ganz konkrete Punkte angesprochen, die zu berücksichtigen sind bei diesem Erkrankungsbild. Wo kommt ihr jetzt da ganz konkret ins Spiel hier in der Kajaspers-Klinik?
Also ich für meinen Teil darf Teil der Pflegeexperten hier im Haus sein und habe da zusammen mit einer Kollegin von der Station 75 eine Demenzschulung entwickelt. Darf man entwickelt sagen, ja.
Das, da gehe ich mal
genau,
von aus.
Genau, richtig. So, entwickelt. Und das bedeutet, dass wir im Pflegecurriculum alle neuen Mitarbeiter und auch alle Bestandsmitarbeiter sind auch herzlich eingeladen, zu uns in die Demenzschulung zu kommen.
Du guckst mich jetzt gerade so sehr drängend an. Ich werde mich da mal mit auseinandersetzen.
Deborah, ja. Ich freue mich, wenn du zu uns kommst. Genau, da erklären wir erklären wir einfach nochmal, um was es in der demenziellen Erkrankung geht. Ne, wir versuchen da wirklich sehr praktisch zu sein, also Übungen zu machen, um das Krankheitsbild zu verstehen.
Was zum Beispiel?
Wir haben eine Übung, die ist auch allgemein sehr bekannt, die nennt sich Parkhaus Nord.
Habe ich noch nie gehört.
Okay, gut. Also
Angela, du?
Ja, ich kenne sie.
Achso, du hast mich auch gerade so gefragt. Ich dachte so, wir sind jetzt Verbündete, aber nee, okay. Aber ich weiß es noch nicht und vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht.
Genau. Also es wird mit zwei Leuten im Endeffekt ein Rollenspiel gespielt. Die beide bekommen quasi ein Skript in die Hand, wissen aber voneinander nicht, was in dem Skript steht. Und die eine Person ist demenziell erkrankt. Weiß das auch, dass sie das ist, ne? Für die Rolle ist das wichtig und hat einen ganz bestimmten Auftrag. Und zwar hat sie den Auftrag, sie ist im Endeffekt einkaufen gewesen, ist bummeln gewesen in der Stadt und hat ihr Auto im Parkhaus Nord geparkt. Und jetzt sucht sie dieses Auto. Sie will dieses Auto finden und weiß jetzt gerade eben aber nicht, wo das Parkhaus Nord ist. Und die andere Person ist eine Pflegekraft und diese Patientin ist nicht in der Stadt und bummeln, sondern befindet sich im Pflegeheim. Na? Und hat halt eben jetzt gerade eben diesen Gedanken, was ganz oft auf Stationen Realität ist, Hinlauftendenz, ich habe einen Auftrag, ich suche jetzt mein Auto und ich will da jetzt hin. Und diese Pflegekraft hat ein gewisses Kontingent mit diesen klassischen Antworten, die halt eben dann von der Pflege kommen. Ne? Wie beispielsweise, haben Sie denn schon Kaffee getrunken? Müssen Sie auf Toilette gehen? Und die andere Person sagt, hallo?
Ich will doch ins Parkhaus.
Ich will ins Parkhaus, ich habe gleich einen Termin. Ne?
Was soll ich denn mit Kaffee trinken jetzt?
Genau, richtig. Und warum fragen Sie mich überhaupt, ob ich auf Toilette muss? Wer sind Sie überhaupt? Mhm. Ne? Also dann entsteht halt eben so ein klassisches Gespräch. Ja, wenn halt eben beide Personen nicht auf die Situation des anderen eingehen. Und die Frage ist dann halt eben, muss ich oder kann ich erwarten, dass jemand, der demenziell erkrankt ist, auf meine Situation, also ich als Pflegekraft eingeht? Oder gehe ich als Pflegekraft auf die Situation des demenziell Erkrankten ein? Also begebe ich mich auf seine Ebene?
Das ist ein bisschen so die Vorstellung, zwei verschiedene Filme werden so gleichzeitig abgespult. Einmal Shopping und Parkhaussuche, kann ich mir gut vorstellen. Aber dann auf der andere Film, Stationsalltag, Hektik, Telefon klingelt, alle im Blick behalten. Und dann zu gucken, wie passen diese beiden Filme zusammen.
Genau.
Und dann ist es aber die Aufgabe der Behandlerin oder des Behandlers zu sagen, okay, hey, ich muss mich anpassen.
Genau, richtig. Und dann halt eben auch gemeinsam in der Gruppe Lösungen zu finden, ne? Zu gucken, was passt da super gut. Und ich freue mich, wenn du dann dabei bist und wir das dann gemeinsam machen können.
Ich kann mir jetzt ja schon mal was Cooles überlegen. Ich nehme die Einladung sehr, sehr gerne an. Also du hast also jetzt berichtet, dass auch eine deiner Aufgaben ist, ein Schulungsprogramm an die Mitarbeiter der Kajaspers-Klinik weiterzugeben.
Genau.
Und da vor allen Dingen auch so den Umgang mit diesem Erkrankungsbild zu vermitteln. Mhm. Was gehört noch dazu ganz konkret zu deinen Aufgaben?
Ja, ich habe ein Beratungstelefon. Also das heißt, mich kann man zweimal im Monat am 1. und am 3. Dienstag im Monat kann man mich telefonisch von 10 bis 12 Uhr erreichen. Man kann mich auch sonst erreichen, wenn ich im Dienst bin.
Wer kann dich erreichen?
Alle. jeder, der eine Frage zum Thema Demenz hat. Also egal, ob ein Angehöriger hier stationär oder ambulant angebunden ist oder ob ich tatsächlich einfach nur jemand bin, der gerade eben irgendwie Not hat aus irgendeinem Grund heraus, weil Angehörige betroffen sind, weil vielleicht ich selber betroffen bin, weil ich mich allgemein informieren möchte. Jeder darf diese Telefonnummer wählen und um Rat fragen.
Und beispielsweise jetzt, also ich als deine Kollegin in der Kajaspas-Klinik, als psychologische Kollegin und habe eine Frage zu dem Thema, könnte also auch zum Telefon, zum Hörer greifen und dich anrufen und sagen, hey du, ich habe jetzt gerade dieses Thema und könntest mich da beraten.
Genau, richtig. Und bei mir seid ihr dann im Endeffekt oder sind Sie dann alle an der richtigen Adresse, wenn es um pflegerische Themen geht, der ja im Endeffekt mein Beruf Gesundheits- und Krankenpflege ist. Und bei Angela, darfst du gerne selber erzählen?
Ich war jetzt gedanklich ganz woanders, weil du gesagt hast, wenn du mich anrufen würdest oder Manuela anrufen würdest, ob das irgendwie auch so gedacht ist. Ja, das ist so gedacht. Mich rufen auch Kollegen hier aus dem Haus an, weil es auch auf den geschützt-geschlossenen, auch den offenen Stationen immer eingestreute Demenzpatientinnen gibt, die dann dort sind, weil es keine anderen Kapazitäten sind und die dann auch sagen, hast du nicht mal eine Idee, ich habe hier einen Jungerkranken, der ist 45 Jahre alt, der muss ins Heim, was sollen wir denn mit dem machen, hast du eine Idee?
Und Angela, vielleicht das nochmal zur Vollständigkeit halber, du bietest auch eine Demenz-Sprechstunde an, mittwochs und freitags von 10 bis 12, also ihr ergänzt euch dann also in der Woche und du wirst, also Manuela ist dann für die eher pflegerischen Fragen zuständig und dein Spezialgebiet wäre denn?
Also die ganzen ambulanten Fragen, die sich daraus ergeben, also wie ist der Demenzerkrankte zu Hause versorgt, was die Anverwandten, sage ich jetzt schon, An- und Zugehörigen, können die Pflege noch gewährleisten, was brauchen die selber für ihre Selbstfürsorge? Also ich mache Hausbesuche, wenn sich das anbietet oder wenn es eine Fragestellung gibt, Richtung Wohnberatung oder wie auch immer. Das ist ja auch noch ein wichtiges Thema. Wie ist jemand zu Hause, wenn er noch zu Hause oder sie noch zu Hause lebt, untergebracht? Ist das barrierefrei? Wie ist die Beleuchtung und so weiter und so weiter? Da gibt es ganz viele Themen, die sich da stellen, fragemäßig. Reicht die Pflege aus? Wie ist das soziale Umfeld? Das würde auch in meinen Aufgabenbereich fallen. Kommt leider im Moment sehr selten vor, weil ich das gerne mag. Ich komme aus dem Bereich der ambulanten Versorgung in Gänsefüßchen. Und es gibt unendlich viele Schnittpunkte mit anderen Anbietern für Hilfeleistung aller Art, ob das eine Haushaltshilfe ist oder Unterstützung bei Pflegegradbeantragung, Schwerbehindertenausweise. Das sind alles Netzwerkstellen oder Anknüpfungspunkte, wo ich natürlich auf die Mithilfe und Weiterleitungsmöglichkeit der Netzwerkpartner angewiesen bin, weil ich kann nicht alles. Oder unabhängige Teilhabeberatung, gibt es extra Stellen für, wo man sich beraten lassen kann. Und dann da habe ich dann eher so eine Funktion einer Lotsin.
So eine Vermittlerin.
Die dann sagt, ja, ist jetzt nicht mein Fachgebiet oder ne, rufen Sie mal da an, das sind die Leute, die da drauf spezialisiert sind. Weil alles, das ist so ein Riesenkomplex, kann man oder kann Frau nicht können.
Und da ist es ja auch erstmal nur wichtig zu sagen, okay, an wen kann ich mich da wenden? Wer ist da Ansprechpartner? Wer ist da Experte oder Expertin? Genau. Und wir haben jetzt also jetzt die Manuela, die jetzt zum Beispiel eine Schulung nochmal ihr Wissen weitergibt, vor allen Dingen im pflegerischen Bereich auch. Du wärst jetzt die Lotsin, vor allen Dingen in der Kontaktaufnahme, in der Vermittlung, so Themen wie Unterstützung beim Wohnen, Pflegegrad, Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten, also vor allen Dingen ganz viel so mit anderen Behörden und anderen Einrichtungen, die so die ambulante Versorgung dann oder Weiterversorgung ansprechen. Und ein Punkt, den habe ich immer mal wieder jetzt vor allen Dingen, als ich mich mit dem Thema Demenz beauftragt, also mit so euch, was macht ihr eigentlich so, auseinandergesetzt habe oder erstmal geguckt habe, bin ich immer wieder auf das Demenzcafé gestoßen und muss sagen, bin auch da neugierig. Also Demenzcafé ist auch eines eurer Aufgaben.
Absolut.
Oder genau. Angebote.
Ja, besser, Angebote, ne? Genau, Angebote. Wir bieten einmal im Monat, am dritten Donnerstag im Monat, und zwar in der Zeit von 17 bis 18 Uhr, ein Demenzcafé an. Das Ganze findet im Trialog statt. Also das heißt, wir sind quasi als Expertinnen da und eingeladen sind An- und Zugehörige demenziell Erkrankter und auch Menschen, die selbst betroffen sind. Sind alle herzlich willkommen. Genau. Und das ist ein Ort, wo man einfach ja face-to-face miteinander sprechen kann, wo Fragen gestellt werden können, in einer gemütlichen Atmosphäre, bei einer Tasse Kaffee oder Tee, ein Stückchen Gebäck. Und das findet hier bei uns in der KJK im Hannah-Arendt-Haus.
In unserem wunderschönen Neubau.
Genau, wirklich sehr wunderschön. Und dort genau gegenüber von der Anmeldung ist ein Konferenzraum. Und dort findet das Ganze statt.
Und da könnte ich jetzt, wenn ich jetzt Angehöriger bin oder Interessierte, könnte ich auch dann einfach ohne Anmeldung am dritten oder jeden dritten Donnerstag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr vorbeikommen und erstmal schauen und mit euch dann ins Gespräch kommen.
Genau.
Und da ist dann, seid ihr beide dann immer da oder nur einer von euch?
Also wir bemühen uns immer beide da zu sein. Natürlich gibt es immer Urlaub, Krankheit, andere Verpflichtungen, das ist klar. Und wir haben festgestellt, dass sich das auch bewährt hat, zu zweit zu sein, wenn man einen trialogischen Ansatz hat. Wir hatten letztes Mal zum Beispiel ziemlich viele Leute da, auch, ich weiß gar nicht, wie viele Betroffene dabei waren, weiß ich gar nicht mehr, dass man dann auch guckt, so kann man das in der Moderation im Auge behalten oder wie muss man das handeln, weil wir ja vorher nicht wissen, was uns da erwartet. Kommen da plötzlich 6 bis 8 Leute oder sitzen da nur 2? Das wissen wir vorher nicht, weil wir eben ohne Anmeldung arbeiten, um da diesen Level oder diese
den Raum zu halten, ne?
Den Raum zu, ja, das möglichst niedrig zu halten, damit die Leute sich nicht verpflichten müssen, und die tun es meistens dann sowieso nicht. Insofern haben wir uns gleich dafür entschieden zu sagen, wir machen das gleich ohne Anmeldung, weil die Erfahrungswerte eben so sind, dass es sonst auch nicht funktioniert, ne? Also mit dieser Anmelderei. Und deswegen ist es gut, nochmal die Schleife zurückzumachen, das zu zweit zu machen, weil man so eine Dynamik auch gut im Auge behalten muss.
Ja, multiprofessionell kann man ja jetzt nochmal auch da ergänzen.
Ja.
Ihr kommt ja aus verschiedenen Bereichen und ich denke, so wie wir ja unseren Podcast auch irgendwie aufbauen, immer aus verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Schulen, aus verschiedenen Grundrichtungen auf ein Thema blicken, ist sicherlich in ganz, ganz vielen Bereichen super sinnvoll und vor allen Dingen auch dann in so einer Auseinandersetzung im Kontakt. Wir haben ja jetzt viele wichtige Punkte schon angesprochen und immer wieder kamen wir auf die Angehörigen, also auf das soziale Umfeld, die Menschen, die mit Betroffenen vielleicht zusammenleben oder mit zumindest Berührungspunkte haben und, glaube ich, auch da emotional belastet sind. Gerade nach dem, was ihr jetzt so schildert, sind ja nicht die Probleme nur hier bei uns im klinischen Alltag, also im stationären Setting oder im ambulanten Setting bei dir, Angela, sondern, naja, das Leben findet ja auch vor allen Dingen im Alltag statt. Was für eine Rolle spielen denn Angehörige bei diesem Erkrankungsbild und wie geht ihr auf die Angehörigen ein, neben dem Demenzcafé zum Beispiel?
Genau, also bei uns auf Station ist es so, bis ein pflegender Angehöriger zu dem Punkt kommt, dass er sagt, mein Vater, meine Mutter, Schwiegereltern, wer auch immer, müssen jetzt stationär eingeliefert werden. Da läuft echt viel Wasser an Rhein runter oder die Weser. Die Angehörigen kommen bei uns an und sind sehr, sehr belastet. Aber sie sind nicht nur belastet von der Arbeit, sondern auch von dem schlechten Gewissen. Dieses, ich schieb meinen lieben Angehörigen jetzt ab oder ähnliches, was halt eben durch die Gesellschaft manchmal auch ausgestrahlt wird. Und da müssen wir tatsächlich erstmal auffangen. Erstmal auffangen und sagen, ja, es ist in Ordnung, es ist okay, ne? Den Angehörigen hierher zu bringen, und es ist auch okay, dann einmal Luft zu holen, sich selber auch wieder zu erholen, zu regenerieren, Genau, und da müssen wir ja oftmals entlastende Gespräche auch mit den Angehörigen führen, tatsächlich auch. Also einmal, um dieses schlechte Gewissen zu nehmen und zum anderen ja auch die Erlaubnis zu geben, es ist okay, wenn, ja, es ist okay, sich Hilfe zu holen.
Eine ganz wichtige Aussage, glaube ich. Vielleicht auch, bei anderen psychischen Erkrankungen sicherlich auch nochmal wichtig zu betonen. Und ist das denn, also dieses schlechte Gewissen, vielleicht auch das Schuldgefühl, Mensch, ich schiebe jetzt ein Familienmitglied ab, ich helfe dem nicht mehr, so, oder das Gefühl zu haben, ich vernachlässige oder ich lasse jemanden im Stich. Ist das denn auch deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach der Grund, weshalb dann auch eine stationäre Behandlung erst dann so spät erfolgt, also dass es eher zu spät häufig ist, aufgrund dieses Drucks und dieses schlechten Gewissens, was du jetzt ansprichst?
Das kann ich gar nicht so genau sagen, woher das kommt. Also letztlich ist es ja ein Zusammenspiel von Angehörigen, Hausärzte und so weiter und so fort. Ja, wieso das erst so spät ist, das muss ich tatsächlich selber erst noch ergründen. Mhm. Aber eine genaue Antwort kann ich darauf jetzt so hier pauschal nicht geben.
Ja, wir können ja häufig eh nur Ideen und Hypothesen so ein bisschen
genau
formulieren.
Deswegen,
ne?
Ja.
Also wir hatten einmal eine angehörige Ehefrau im Café. Und die hat gesagt, sie konnte ihren Vater erst dann abgeben in die Pflege. Der ist in ein Pflegeheim gekommen, jetzt nicht auf Station, sondern in ein Pflegeheim. Die hat ihn, glaube ich, 6 Jahre betreut, 24/7. Ich weiß nicht, wie schwer der Schweregrad war. Und die hat gesagt, erst als sie fast zusammengebrochen oder zusammengebrochen ist, war sie bereit, ihren Mann loszulassen. Und zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr, ich bin auch am Ende meiner körperlichen Kräfte. Viele Angehörige haben einen massiven Schlafentzug. Mhm. Ja, der ganze Tages- und Nachtrhythmus ist völlig durcheinander, weil auch demenziell Erkrankte natürlich nachts ziemlich aktiv sind, weil dieser Tag-Nacht-Rhythmus verschoben oder sogar umgedreht ist. Und die hat gesagt, sie ist so lange, hat sie gekämpft, bis sie selber nicht mehr konnte. Und das hat viel mit Schuld zu tun, wie Manuela auch schon sagt. Und auch mit so einem Verantwortungsgefühl, das ist mein Partner oder meine Tochter, mein Kind, was auch immer es ist. Und deswegen gehen Angehörige bis weit über ihre Grenzen.
So eine Vorstellung, dass es auch die eigene Aufgabe ist. Also ich finde, das ist doch meine Aufgabe, dass ich jetzt meinen Mann pflege, bis ich zusammenbreche. Und da kommt ihr ins Spiel und sagt, nein, nein, das ist auch mit unserer Aufgabe. Und wir unterstützen, wir helfen. Und das war auch gut, dass sie hier sind und das genau. Hat nichts mit Abschieben oder Vernachlässigen zu tun.
Und vor allen Dingen, was ich zumindest immer versuche, dann den Angehörigen vor Augen zu führen, ist die Qualität der Zeit, die sie dann mit ihren erkrankten Angehörigen verbringen, ist wirklich um ein Vielfaches besser, wenn ich ausgeschlafen, ausgeruht in eine Pflegeeinrichtung oder von mir aus auch hier in der KJK auf die Station komme, mit meinem Vater, mit meiner Mutter eine tolle Zeit verbringe, vielleicht hier in unser Turmcafé, ne, ein Stückchen Kuchen, eine Tasse Kaffee mit denen zusammen trinke, einen schönen Spaziergang. Wir haben hier eine wahnsinnig tolle Parkanlage. Also man kann hier wirklich eine gute Zeit verbringen, eine qualitativ wertvolle Zeit. Also wie sagt man in der Jugendsprache nochmal so schön? Quality Time.
Uhu.
Genau, richtig. Anstatt irgendwie zu Hause die ganze Zeit einfach nur gestresst und total überlastet mit der Person umzugehen. Also das bringt ja für alle Beteiligten ein Benefit.
Wobei viele das schon tatsächlich gar nicht mehr schaffen. Und wir sind dann von der Ambulanz immer bemüht, auch anzubieten, dass es sowas wie eine Reha gibt für pflegende Angehörige, die ihre demenziell erkrankten Partner oder Partnerin mitnehmen können. Die befindet sich in Ratzeburg. Das ist ein einmaliges Projekt. Amios heißt diese Klinik. Es gibt sicherlich noch mehrere. Ich kenne nur die. Oder ich glaube, ein, zwei gibt es noch, aber ich weiß die Namen nicht. Ich will jetzt auch keine Amios-Klinik-Werbung hier machen. Aber wir haben schon mehrere Angehörige gehabt, die da mit ihren Partnern waren und ganz angetan waren, weil das die Möglichkeit ist. Also klar kann ich als Angehöriger versuchen, mich zu entspannen, irgendwie sonst was machen. Aber ich kann meinen erkrankten Partner nicht mehr alleine lassen. Ich kann alleine keine Kur machen, weil wo soll ich mit dem hin? Und ich will den auch vielleicht nicht in eine Kurzzeitpflege abschieben, in Gänsefüßchen. Und dann ist das natürlich ein super Angebot, wenn man das dann in Anspruch nehmen kann und sagt, okay, ich mache eine Reha und mein Angehöriger, der eine demenzielle Erkrankung hat, kann mit.
Und ihr meintet ja auch ganz am Anfang unseres Gesprächs auch, wie wichtig auch so der weitere Bezug ist, also dass auch die Einladung ist, Mensch, wäre gut, auch wenn Betroffene mit den Familienangehörigen auch kommen, also dass da auch die persönliche Bindung auch gestärkt wird, ne? Und zeigt ja nochmal erstmal, wie groß der Bedarf ist, dass es auch in Deutschland Klinik beziehungsweise Rehabilitations Konzepte gibt, die darauf sich spezialisiert haben, weil es einfach so notwendig ist und wichtig ist und ja, einfach relevant für die Betroffenen und vor allen Dingen für die Angehörige. Also, dass da auch nochmal so der Blick hingerichtet wird. Das wird ja immer mehr. Also, wir hier in der Kajaspers-Klinik haben wir ja ganz viele Angebote, zum Beispiel eine Angehörigengruppe, wo ja gerade Angehörige angesprochen werden, ne, die herkommen können, die Fragen stellen können. Und dass es da nochmal so ein spezifisches Angebot für Angehörige eines demenzerkrankten Menschen angeboten werden, finde ich sehr wichtig.
Ja, und natürlich auch die Aufklärung, ne, in Kontakt mit den Angehörigen. Weil, also wenn ich nicht gerade selber betroffen bin in irgendeiner Art und Weise, setze ich mich mit dem Thema Demenz ja normalerweise nicht auseinander. Dieses Thema ist ja sehr schwer, sehr belastend im Allgemeinen. Und viele, die dann im Endeffekt vor der Diagnose Demenz stehen, egal ob als Betroffener oder als An- und Zugehöriger, ja, wissen über das Erkrankungsbild relativ wenig, um was da alles auf einen zukommt und auf was ich mich halt im Endeffekt auch einstellen muss. Also Aufklärungsarbeit ist da auch das A und O.
Ja, und wir sollten uns immer wieder vor Augen führen, oder das tun wir auch in unserer Arbeit, dass ich glaube, fast 3/4 der pflegebedürftigen Personen, die wir in Deutschland haben, jetzt unabhängig davon, welche Grunderkrankung diese Personen haben, zu Hause gepflegt werden. Und zwar überwiegend von Frauen immer noch. Das ist ja auch nichts Neues, ne? Aber wenn man sich das überlegt, ist es ein ziemlich hoher Satz. Also 75% oder 80%, ich weiß nicht wie viel. Und deswegen müssen wir in diesem Bereich weiter tätig sein, weil der Bedarf, wie wir oder Manuela ja oder ich auch schon gesagt haben, wird weiter steigen.
Das sind meiner Meinung nach sehr, sehr schöne Schluss- und auch Mutmachworte. Ich hatte auch so diesen Begriff mal Mutmach-Café auch im Zusammenhang mit dem Demenz-Café gelesen in unserem Flyer von der Klinik über das Angebot von euch. Und ja, das sind mutmachende Worte. Und ich hoffe, dass, naja, vielleicht auch Menschen, Manuela, wie du gerade sagst, die noch gar keine Berührungspunkte haben mit dem Thema Demenz, demenzielle Behandlung oder auch Umgang mit Menschen im klinischen Alltag, dass die hier auch durch unseren Podcast vielleicht nochmal ein paar neue Aspekte gefunden haben. Und danke euch für euer Gespräch, eure Zeit. Und dass ihr mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Thema nochmal nahegebracht habt.
Gerne.
Sehr gerne.
War sehr schön hier bei dir.
Vielen Dank.
Das höre ich gerne.
Vielen Dank.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao, ciao.